Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pure Play. Unser Podcast für E-Commerce-Unternehmer und Startups. Heute im Studio mit mir zusammen der zweite Martin, Martin Bührmann.
Ja, hallo Martin.
Martin, wir haben wie beim letzten Mal den Frederik Haas bei uns. Frederik Haas hilft uns ein bisschen, unsere ganzen Startup- und Gründerthemen so aus der Bankensicht zu durchleuchten. Und Herr Haas ist bei der Volksbank Kurpfalz und ist ein echter Kenner dieses ganz jungen, wilden Bereichs. Deswegen bin ich total happy, dass er da ist. Wir haben beim letzten Mal in der letzten Podcast-Folge über die ganz frühe Gründerphase Seed-Finanzierung gesprochen. Und ich habe heute mal einen Fall mitgebracht, der spielt sich in einem späteren Teil des Lebenszyklus eines Unternehmens ab. Und da geht es jetzt um den klassischen Bankkredit. Sie werden den Podcast wahrscheinlich nicht gehört haben, aber wer ihn gehört hat, der weiß, dass wir über Jan und Jannik vor ein paar Monaten mal gesprochen haben, die einen Online-Shop aufgezogen haben, in dem man Suppen unter der Marke SubUp kaufen kann. Die Suppen kann man bestellen und dann im Büro aufwärmen. Und damals hatten wir das Thema Holdingstruktur in den Blick genommen. Das Geschäft der beiden läuft prima. Die haben jetzt eine riesige Fangemeinde und die Suppen, die haben schon fast Kultstatus. Nicht? Gibt's also hier in der ganzen Region irgendwie auf dem Tisch. Die Fans, die wollen aber nicht nur Tütensuppen essen, sondern die wollen auch was Frisches, ne? Nachhaltig frisch und wie es momentan halt einfach gerade so nachgefragt wird. Und die wollen auch andere warme Speisen sich ins Büro liefern lassen. Und deswegen sind Jan und Jannik jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, na gut, also das eine funktioniert prima. Jetzt eröffnen wir den nächsten Bereich. Wir gucken mal, ob wir einen Lieferservice aufbauen können, den wir über das gleiche Online-Portal betreiben. Nicht? Also wir haben ja die Infrastruktur schon. Damals hatten sie die Kohle, die sie gebraucht haben, noch selbst zusammengespart. Die Eltern haben ihr auch was zugesteckt. Es war auch nicht so wahnsinnig teuer. Jetzt haben sie aber schon das Gefühl, dass sie da eine größere Summe Geld brauchen, nicht? Weil sie werden da mehr Infrastruktur brauchen. Ne? Da muss ja irgendjemand draußen unterwegs sein. Deswegen haben sie gesagt, Mensch Martin, wie sieht's aus? Ich brauche da eine Bank, wir brauchen da einen Bankkredit. Wo soll ich denn hingehen? Und dann habe ich sie gleich gefragt, ja, das können wir gerne machen, aber einen Businessplan werdet ihr einen brauchen. Das haben sie wohl schon gemacht. Ja, also ohne, dass ich den schon durchleuchtet hätte. Und ja, Herr Haas, jetzt einfach mal gerade raus. Was sind denn so die drei Top-Themen, die dann so eine Bank aufruft? Was kommt auf die beiden zu?
Tatsächlich würde man jetzt meinen, dass wir Banker uns nur für Zahlen interessieren. Aber das ist in dem Fall gar nicht so, sondern das Wichtigste, was wir uns anschauen, ist erstmal die Menschen hinter dem Unternehmen. Wie sieht das Gründerteam aus? Welches Skillset wird mitgebracht? Welche Kompetenzen sind verfügbar? Und jetzt auch gerade auf dieses konkrete Vorhaben, welches Skillset bringt das Gründerteam mit, diese Infrastruktur aufzubauen für Lieferverkehr? Wenn es jetzt zum Beispiel Programmierer sind, die super gut einen Onlineshop programmiert haben oder Ernährungsexperten, die super gut diese Tüten zusammengemischt haben, muss man natürlich die Frage stellen, bringen die beiden auch die Kompetenz mit, jetzt eine Lieferinfrastruktur aufzubauen? Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir schauen uns das Produkt und die Idee natürlich an, das ist auch super wichtig. Also macht es jetzt Sinn, wirklich den Lieferservice zu etablieren? Ist es rentabel? Kann man damit Geld verdienen? Das ist natürlich auch super wichtig. Und was wir uns auch anschauen, ist das Netzwerk drumherum. Ja, also wir wissen auch, dass Gründerteams immer Spezialwissen haben, also beziehungsweise in manchen Kompetenzen sehr gut sind, aber es gibt immer Kompetenzen, die ergänzt werden müssen, sei es ein Steuerberater, sei es ein Rechtsanwalt, sei es ein Notar, sei es ein, beispielsweise ein Buchhalter, ein Externer, weil man einfach sagt, okay, wir sind kreativ und nicht so kaufmännisch unterwegs. Heißt, das schauen wir uns natürlich auch an, ob alle Bereiche, die relevant sind, abgedeckt sind, weil wenn das Finanzamt mal wegen einer falschen Umsatzsteuervoranmeldung anklopft, dann kann es auch für so ein Unternehmen sehr blöd werden, ja.
Das heißt also, da fühlen Sie dann den Gründern, oder in dem Fall sind es ja keine Gründer mehr, ja, da fühlen Sie denen dann schon auch auf den Zahn und da können Sie aber dann auch, sagen wir mal, am Ende des Tages auch wirklich klare Anweisungen geben, was da noch zu tun ist, ja, wenn vor allem irgendwie was noch fehlt. Das kann ja sein.
Ja, weisungsbefugt sind wir ja nicht, aber wir können sagen, ein Kredit kommt für uns nur in Frage, wenn. Genau, wir können Hinweise geben, können sagen, Achtung, wir sehen da ein elementares, existenzbedrohendes Risiko. Solange das nicht sauber geregelt ist, werden wir keinen Kredit geben können. Genau.
Das ist klar, ja. Wir haben ja hier schon ein Unternehmen, ne? Und was erweitern will und dann natürlich auch einen Businessplan braucht oder irgendeine, also eine finanzielle Idee, weshalb man das macht. Und da würde mich interessieren, welche Eckdaten fragen Sie dann ab? Also erstmal von dem, was da ist schon, brauche ich dann Abschluss oder BWAs oder wie auch immer. Und wie konkret müssen denn die Gründer dann und unsere Unternehmer die neue Geschäftsidee schon rechnen oder gerechnet haben? Ne?
Also was schauen wir uns noch ergänzend an? Das Thema Planung ist natürlich elementar. Also gerade das Thema Liquiditätsplanung, weil wenn wir Kredite rausgeben, wollen wir sicherstellen, A, dass sie zurückbezahlt werden, B, dass die Kreditsumme auch ausreicht für die vorgesehene Investition. Ja, das ist super wichtig. Zudem schauen wir uns den Reifegrad an. Ja, beim Startup ist es natürlich eine sehr kurze Historie, aber wir schauen natürlich, gibt es schon einen Track Record, ist die Suppe an sich im Markt etabliert und ist anhand der bisherigen unternehmerischen Tätigkeit ersichtlich, dass es wirklich Sinn macht zu expandieren. Ja, wenn bisher nur Geld verbrannt wurde, nur verkauft wurde, weil sehr hohe Marketingkosten rausgeschossen worden sind, dann weiß ich noch nicht, ob der Markt das angenommen hat, sondern dann weiß ich zumindest, dass Marketing funktioniert hat. Das schauen wir uns natürlich an. Wir schauen uns das Thema Risiko an, also wie groß ist bei dieser Investition, bei dieser konkreten Investition in die Lieferinfrastruktur das Risiko? Gibt es da irgendwie ein Exit-Szenario dazu? Also im Zweifel, ich kaufe jetzt 10 Laster und wenn es schief geht, verkaufe ich die wieder. Also habe ich irgendwie so eine Worst-Case-Betrachtung gemacht und komme ich da mit der Worst-Case-Betrachtung irgendwie noch mit einem blauen Auge davon? Und wir schauen uns natürlich an die Cashflows an. Also umso geringer der Cashflow-Überschuss aus der Investition wird, umso höher wird der Risikogehalt. Genau, das schauen wir uns an.
Das heißt, ich brauche eine ganz konkrete Cashflow-Rechnung.
Richtig.
Wie lang muss ich da rechnen? Wie viele Jahre, Monate? Muss das auf Wochenbasis sein oder Monatsbasis? Ja. Also was ist so da Ihr Wunsch oder Ihre Vorstellung?
Unsere Vorstellung, weil die sich auch so ein bisschen mit den öffentlichen Stellen, die ja teilweise mit unterstützen können, deckt, ist so 2 Jahre Liquiditätsplanung auf Monatsbasis. Also auf Wochenbasis zu granular kann man für sich selber machen. Für uns reicht es auf Monatsbasis. Aber das ist auch Liquiditätsplanung kann ich jetzt mal ganz unabhängig von Adressaten nur empfehlen, auch für sich selber zu machen, weil ein Überblick zu haben, wie die Liquidität in Zukunft aussieht, ist aus meiner Sicht eine der Kernaufgaben eines jeden CEOs.
Klar, klar.
Das heißt also, wenn ich so ein bisschen mir das anhöre, also dieser Schritt in so eine ganz andere Richtung und Branche ist dann schon noch mal ein bisschen schwieriger. Da gucken Sie auch noch genauer hin. Also wenn wir jetzt von der Tütensuppe zur Tiefkühlpizza gehen würden, hätten Sie da wahrscheinlich weniger Bauchschmerzen.
Oder ja, vielleicht. Aus 2 Gründen. Ja, genau, weil der Vertriebskanal ist der ähnliche und dass der Vertriebskanal an sich funktioniert, ist ja schon also geproved, ja, wissen wir, dass es klappt. Und bei einem Infrastruktur für ein Liefersystem reden wir von anderen Summen. Ja, also wenn ich mir jetzt eine aktuelle BWA des Unternehmens anschauen würde, gehe ich mal davon aus, dass die historischen Cashflows nicht ausreichen würden, um den Kapitaldienst für die neue Investition decken zu können. Dementsprechend müsste man hier auf jeden Fall in die Zukunft gucken und sich da Liquiditätspläne und einen kleinen Business Case zurechtschreiben, damit man das nachvollziehen kann, warum wurde die Entscheidung getroffen und warum macht es Sinn, das zu tun, ja.
Und Sie werden sich natürlich auch den Wettbewerb angucken und Klar. Das spricht jetzt nicht unbedingt gerade für die Idee wahrscheinlich.
wie dem auch sei, ja. Wie viel Eigenkapital brauche ich dann oder brauche ich Sicherheiten und was könnte man dann überhaupt als Sicherheit da verwenden?
Ja, also
im Geschäftsmodell ist das wahrscheinlich schwierig, ne?
Ist schwierig, was man natürlich nehmen, also was wir generell als Bank selber als Policy haben, ist, was wir finanzieren wollen, wir auch irgendwie als Sicherheit zur Verfügung stehen haben. Wenn wir jetzt hier LKWs finanzieren würden, dann würden wir die uns sicherheitsübereignen lassen, dass im Worst Case wir die veräußern können und den Verkaufserlös bei uns haben können. Oder wenn es jetzt Aufbau vom Warenlager ist, lassen wir uns das abtreten etc. pp. Was für uns eher so einen moralischen Charakter hat, ist, dass die Unternehmer ein Commitment zeigen zur Idee und auch zur Bank. Also das Thema persönliche Bürgschaften ist für uns ein elementares, weil wir sagen, warum gehen wir mit Fremdkapital rein, wenn der Unternehmer selber die wirtschaftlichen Risiken nicht tragen kann. Also wenn der Geschäftsführerin vor mir sitzt und sagt, ich übernehme keine Bürgschaft, dann sage ich, okay, Moment mal, wenn es dir zu riskant ist, eine Bürgschaft zu übernehmen, soll ich dir noch Fremdkapital geben? Boah, schwierig. Also in der Argumentation durchaus schwierig. Heißt, das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach die moralische Verpflichtung unserer Gründer und Gründerinnen haben, dass sie hinter der Idee stehen. Ja.
Und dann vielleicht noch eine Frage, das finde ich spannend, aber weil wir ja hier auch so ein Stück weit unser Interessenten- oder Interessentinnenkreis sind ja die E-Commerce-Unternehmer. Gibt es denn Besonderheiten bei dem E-Commerce-Business oder ist das eigentlich so wie alle anderen auch?
Die Folgen gehen ja immer nur 12, 15 Minuten, habe ich gehört. Deswegen versuche ich mich jetzt ganz kurz zu halten, weil es gibt ganz viele Besonderheiten. Aber ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Was sehr besonders ist beim E-Commerce, ist, dass wir eine extrem hohe Kapitalbindung haben. Also wenn wir jetzt mal den klassischen E-Commerce-Händler nehmen, der aus China importiert, haben wir noch 6 Wochen Schifffahrt, irgendwie einen Monat vor der Produktion und dann bis verkauft ist. Also so Lagerdauer von 180 Tagen ist jetzt nicht so komplett unüblich. Heißt, der Kapitalbedarf ist sehr, sehr hoch. Die Margen sind sehr, sehr sehr klein und dementsprechend ist der Risikopuffer sehr, sehr niedrig. Und deswegen ist es für Banken, deswegen machen es auch ganz wenige Banken, das Thema E-Commerce-Finanzierung echt komplex, weil ich schon sehr genau wissen muss, auch als Bank, was passiert da und ich muss es verstehen. Wenn ich es nicht verstehe und nicht greifen kann, dann kann ich es leider auch nicht finanzieren. Und das macht es natürlich extrem spannend, da meistens der Finanzierungsbedarf viel höher ist wie das, was sich das Unternehmen Stand heute eigentlich leisten könnte aus dem bestehenden Cashflows. Und ein Punkt, der noch sehr, sehr besonders ist bei der Finanzierung von E-Commerce-Unternehmen, ist das Thema die Auslegung der goldenen Bilanzregel. Die goldene Bilanzregel sagt ja, kurzfristiges Kapital soll kurzfristig finanziert werden, langfristiges Kapital soll langfristig finanziert werden. Jetzt haben wir ja beim E-Commerce-Unternehmen, schauen wir uns eine handelsübliche Bilanz an, haben wir sehr wenig Anlagevermögen, super viel Betriebsvermögen. Jetzt würde man klassisch sagen, gut, dann muss man das alles kurzfristig finanzieren. Gerade im E-Commerce mit Waren finanzieren ist es ja teilweise sehr kurzfristig, also 3 bis 6 Monate Finanzierungshorizont. Wenn ich aber in meiner Bilanz einen Bodensatz habe an Betriebsmitteln, der mittel- bis langfristig bestehen bleibt und bei den letzten Jahren den Wachstumsraten ist es sehr wahrscheinlich, dass das Warenlager eher mit ansteigen wird, dann habe ich ja dieses Warenlager, diesen Bodensatz auch mittel- bis langfristig in der Bilanz drin. Wenn ich weiß, dass mein Bodensatz im Warenlager die nächsten 5 Jahre bestehen bleibt, ich den aber nur für 3 Monate finanziert habe bei einem Warenfinanzierer, dann ist das es der Ritt auf Messers Schneide, muss man einfach sagen, weil ich einfach meine Liquidität komplett riskiere, weil ich in 3 Monaten nicht weiß, ob die Finanzierung für meinen Bodensatz im Warenlager überhaupt noch besteht. Und deswegen mittelfristiges Betriebsvermögen sollte auf jeden Fall auch mittelfristig finanziert werden. Also die Liquiditätsstruktur ist da einfach extrem wichtig und den Tipp kann ich da nur geben.
Ja, spannend und schwierig, ne?
Ja, also dann haben wir heute wieder mal was gelernt. Wir haben heute mal so ein bisschen geguckt, auf was guckt denn die Bank, wenn sie einen Kredit geben soll, wenn das Unternehmen seinen Geschäftsbereich erweitern möchte, in eine andere Richtung gehen will. Da wird wieder auf die Person geguckt, ja. Es wird das Produkt selber angeschaut, die Idee wird angeguckt, durchleuchtet, na, man guckt auch auf das Umfeld, ja, wer macht da mit, wer hilft da und man guckt sich natürlich wieder die typischen Eckdaten an, wie Reifegrad des Unternehmens, Branche, Risiko und, das haben wir auch gelernt, Cashflow, ganz wichtig, also die Bank weiß schon, worauf sie gucken soll. Ansonsten, ja, gibt es die üblichen Sicherheiten, dann würde ich an der Stelle sagen, tschüss für heute, tschüss Herr Haas, herzlichen Dank auch für den Einblick und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.